Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist 18:20, unser Abendjournal live im Kontrafunk. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Romy Arndt. Ich grüße Sie. Ich hoffe, Sie hatten bis hierhin eine gute Woche. Und wir schicken Sie jetzt mit 18:20 gut informiert ins Wochenende. Das sind unsere Themen in dieser Stunde. Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl jährt sich an diesem Wochenende zum 40. Mal. Junge Menschen kennen sie ja nur aus den Geschichtsbüchern. Wer etwas älter ist, wie viele unserer Kontrafunkhörer, wird sich vielleicht noch genau erinnern, was er damals gerade gemacht hat, was er gedacht und befürchtet hat. Wir reden über diese dramatischen Tage mit dem Kerntechniker Manfred Haferburg, der in der DDR Oberschichtleiter in einem Kernkraftwerk war. In Deutschland gab und gibt es hunderte Schadenersatzklagen gegen die Hersteller der Covid-19-Impfstoffe. Doch einen eindeutigen Zusammenhang nachzuweisen zwischen der Impfung und möglicherweise erlittenen Gesundheitsschäden ist nicht einfach und so gehen die meisten Impfopfer leer aus. Nach einem Urteil des 6. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom März scheinen sich die Chancen für Kläger gegen die Vakzinhersteller jetzt aber zu verbessern. Dreht sich da der Wind? Wir haben dazu den Rechtsanwalt Dr. Tobias Ulbrich im Gespräch. Und der Sommer steht vor der Tür und wenn Sie gerne in ferne Länder reisen, dann fragen Sie sich wahrscheinlich momentan auch, ob das in diesem Sommer überhaupt möglich sein wird. Benzin ist teuer, Kerosin wird zunehmend knapp und die Gründe dafür sind nicht allein der Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormuz. Denn parallel dazu passiert gerade jede Menge. Eine ungewöhnliche Serie von Bränden und Explosionen und Unfällen in Raffinerien und Ölanlagen weltweit. Wir reden darüber mit dem Fachmann für Auto und Energie, Oliver Lauter. Und zum Schluss erklärt uns Oliver Brendel in seinem Abwasch, was Timmy der Buckelwal über die Zustände in Deutschland aufdeckt. Wir kommen zum ersten Thema. An diesem Wochenende, ich hatte es schon gesagt, jährt sich eine der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte der Menschheit zum 40. Mal, der Reaktorunfall von Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion. In der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 explodierte der Kernreaktor im Block 4 des Kernkraftwerkkomplexes. Dabei wurde eine große Menge radioaktiver Strahlung und verseuchter Partikel freigesetzt, die nicht nur in der Umgebung von Tschernobyl die Gegend verseuchten, sondern durch die Atmosphäre, den Wind auch in viele andere Länder Europas getragen wurden. Durch diese Katastrophe kamen nach offiziellen Angaben der sowjetischen Behörden damals 31 Menschen ums Leben. Die Internationale Atomenergieorganisation schätzt die Zahl dagegen auf insgesamt 4.000 Tote. Und es gibt auch noch höhere Schätzungen. Ein Gebiet im Umkreis von 30 Kilometern rund um das Kraftwerk ist bis heute wegen Verseuchung gesperrt. War dieses Unglück vermeidbar? Wie haben Politik und Medien damals im Ost- und in Westdeutschland reagiert? Und welche Auswirkungen sind bis heute noch zu spüren von diesem Kraftwerksunglück? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem studierten Kerntechniker Manfred Haferburg. Er hat zu DDR-Zeiten als Oberschichtleiter im Kernkraftwerk Greifswald gearbeitet. Heute lebt er in Paris und ist Berater für Kernkraftwerke weltweit in Sachen nukleare Sicherheit. Guten Abend, Herr Haferburg.
Guten Abend, Frau Arndt. Danke für die Einladung.
Wie haben Sie damals die Tage des Unglücks erlebt?
Am 26. April 1986 war ich gerade Simulator-Ausbilder im slowakischen Trnava, im Trainingsinstitut Ruje des Kernkraftwerks Jaslovske Bohunice. Und am Abend oder in der Nacht haben wir gar nichts bemerkt, es ist ja weit genug weg, aber bemerkt wurde der Fallout am nächsten Tag durch das Ansprechen der sehr empfindlichen Strahlenkontrollmonitore am Kraftwerksausgang des Kraftwerkes. Wenn ein Mitarbeiter mit dem Fahrrad gekommen war, und das machten damals einige, dann sprachen die Geräte, die sehr empfindlich eingestellt sind, mit einem Alarm an. Und das konnte sich niemand erklären, aber diese Leute waren durch den Fallout gefahren und hatten dann so ein bisschen von diesem Staub auf ihrer Kleidung und die Geräte sind so empfindlich gewesen, und dass sie das meldeten. Ansonsten Panik war in der Gegend oder in dem Land, in dem ich war, eigentlich kaum zu spüren.
Was ist aus Ihrer Sicht da genau passiert in Tschernobyl? Wie ist es zu dieser Explosion gekommen?
Ja, in dieser Nacht sollte im Reaktorblock 4 des Kernkraftwerks ein bis dato mehrfach verschobener Sicherheitstest werden. Das ist ein Sicherheitstest, den muss man bei vielen russischen Reaktoren machen. Ich habe den auch mehrere Male bei den WWERs gemacht. Dabei will man prüfen, ob der Reaktor bei einem Stromausfall und bei einem Ausfall der Turbinen noch genügend Energie geliefert bekommt aus der mechanischen Energie der Turbinen, um die Notkühlung in den ersten Momenten aufrechtzuerhalten. Bei diesem Test kam es zu einem größten anzunehmenden Unfall, einem GAU. Das heißt, einer Zerstörung des Reaktors und einem Brand des Kohlenstoffmoderators des Reaktors. Dadurch wurde die freigesetzte Radioaktivität durch den Brand in große Höhen getragen. Das wirkte so wie ein Schornstein und verteilte sich über die Sowjetunion und über Europa. Und da entstand natürlich in Westeuropa eine Panik mit ganz erheblichen.
Sie haben gesagt, das war also ein Test, der da gemacht wurde. War das dann am Ende eine Verknüpfung unglücklicher Umstände? War es menschliches Versagen oder sozialistische Schlamperei, wie man damals ja auch gesagt hat, oder alles zusammen?
Sie haben vollkommen recht, es war alles zusammen. Es war eine toxische Mischung von allen drei genannten Gründen. Der RBMK-Reaktor ist ja nicht gerade eine zivile Konstruktion, sondern er ging hervor aus einem Reaktor, der gebaut wurde, um Waffenblut zu erzeugen. Und aus diesem militärischen Design gab es ganz erhebliche Konstruktionsmängel dieses Reaktors, als der dann für die Stromproduktion gebaut wurde. Der RBMK Reaktor Bolschoi Moschnosti Kanalni heißt das Ding auf gut Russisch, also ein Reaktor großer Leistung mit Kanälen, ist eine Art Siedewasserreaktor. Er hat kein Containment-Sicherheitseinschusssystem, hatte kein Druckgefäß, er bestand aus 1600 miteinander verbundenen Röhren, in jedem war ein Brennelement. Der Durchmesser dieses Monstrum-Reaktors war 12 Meter, das heißt dreimal wie ein herkömmlicher Druckwasserreaktor. Er hatte einen Graphitmoderator, das haben Druckwasserreaktoren nicht. Und daraus resultierte ein positiver Dampfblasenkoeffizient und es konnte brennen. Das sind natürlich Voraussetzungen gewesen, die sehr schwierig waren. Während des Tests wurden wichtige Sicherheitssysteme abgeschaltet. Das war im Testprogramm so vorgesehen. Also Notkühlsysteme und Notabschaltung wurden deaktiviert. Und dann gab es Fehler beim Herunterfahren des Reaktors. Test wurde am Kampagneende durchgeführt. Das heißt, der Reaktor hatte keine Brennstoffreserven. Und während des Herunterfahrens stoppte der Lastverteiler die Leistungsabsenkung für 12 Stunden bei 50%. Dadurch fiel in dem Reaktor durch den Aufbau der Xenon-Vergiftung die Leistung auf 1%. Der Versuchsleiter wiederum, das war ein rüder Parteifunktionär ohne ausreichende Kenntnisse der Reaktorphysik, der setzte trotz des instabilen Zustands den Reaktor Test fort und bedrohte die Operateure, die Leistung des Reaktors unbedingt wieder erhöhen und dabei haben sie Fehler gemacht. Ja, und das führte dann letzten Endes zu einer sogenannten Leistungsexkursion, einer prompten Kritikalität, dann zur Abschaltung und die Leistung stieg explosionsartig an und der Reaktor zerbarst in einer Explosion.
Ja, danke für diese Erklärung. So ausführlich habe ich das eigentlich noch nie so richtig gehört und auch so gut erklärt. In den letzten Tagen, da waren im Fernsehen wieder die Bilder von damals zu sehen. Die Männer, die da in das havarierte Kraftwerk reingegangen sind, die radioaktiv verseuchte Betonbrocken weggeschaufelt haben und die waren, ich meine, unglaublich schlecht ausgerüstet. Also die hatten zum Teil ganz dünne Kleidung an, nur eine Maske im Gesicht. Das war in vielen Fällen alles. Hatte man damals noch keine richtigen Schutzanzüge oder gibt es gar keine Schutzanzüge, die die Strahlung abhalten können?
Also die Liquidatoren konnten einem wirklich leid tun. Es waren ja nicht bloß eine Handvoll, es waren ja Tausende, die da gearbeitet haben. Es waren Soldaten, Feuerwehrleute, Bergarbeiter, Ingenieure, Zivilisten, die aufgeräumt, gelöscht, dekontaminiert und etwas gebaut haben. Und die hatten wirklich eine sehr mangelhafte Schutzausrüstung. Sie hatten Baumwollanzüge, sie hatten einfache Gummischürzen, man hat ihnen dünne Bleiplatten über die Brust oder die Leistengegend gehängt. Sie hatten Stoffmasken oder gar keine Atem. Das war weit entfernt von etwas, was man als angemessenen Strahlenschutz sehen würde. Als Strahlenschutz gibt es eigentlich nur drei Maßnahmen. Abstand, Zeitbegrenzung und Abschirmung. Beton, Stahl, Maschinen statt Menschen. Das heißt, die guten Leute mussten Aufgaben übernehmen, die heute ferngesteuerte Maschinen erledigen. Die Sowjetunion war auf diesen Unfall überhaupt nicht vorbereitet. Dazu kam, dass die Gefahr heruntergespielt wurde und die Liquidatoren wahrscheinlich nicht mal wussten, wie gefährlich die Situation wieder war, wirklich war.
Wie war die Informationspolitik Moskaus damals? Also wie schnell hat die sowjetische Führung die Weltöffentlichkeit und auch die Nachbarländer überhaupt gewarnt?
Ja, das war eigentlich typisch für die Sowjetunion damals. Man hat mit Vertuschung, bis es nicht mehr geht, reagiert. Das heißt, es gab keine Information, keine Warnung, es gab strikteste Zensur. Es erfolgte ein Verschweigen, Verharmlosen und Geheimhalten. Und daraus resultierte natürlich ein schlechter Schutz der russischen Bevölkerung und eine Panik in den westlichen Ländern. In den östlichen Ländern Europas war das nicht so. Da war die Sowjetunion der große Held und die große Freund und da durfte so etwas nicht.
Gerade in diesen Tagen weisen Gegner der Kernenergie darauf hin, dass Tschernobyl der Beweis dafür sei, dass der Ausstieg aus der Kernkraft richtig war in Deutschland. Denn so eine Katastrophe könne sich ja jederzeit wiederholen. So ungefähr ist der Tenor. Wie sehen Sie das? Das, was in Tschernobyl passiert ist, wäre das heute in einem gut gewarteten westlichen Kernkraftwerk möglich?
Ja, das ist unmöglich, sowohl von der Physik als auch von der Konstruktion des Kraftwerkes. Ein westliches Kernkraftwerk hat ein sogenanntes Sicherheitscontainment. Das sind diese Betonkuppeln, die Sie dann immer stehen sehen, neben dem Schornstein, wenn Sie das Kraftwerk sehen. So eine Schutzhaube hatte der Tschernobyl-Reaktor. Er hatte eine einfache Presslufthalle sozusagen darüber. Und das ist ja ein Monstrum. Ich war selbst in Kursk, da laufen noch zwei solche Reaktoren auf dem Ding gestanden. Was da so vor sich hin brummt und bebt. Das ist eine Konstruktion, die auch anders ist als unsere Reaktoren, die wir betrieben haben oder die jetzt hier in Frankreich zum Beispiel betrieben werden. Die haben keinen positiven Temperaturkoeffizienten, können nicht sozusagen prompt kritisch durchgehen, wenn die Temperatur steigt, sondern dann gehen die aus. Und wie gesagt, sie haben ein Schutzcontainment und die Sicherheitskultur in den Anlagen, die im Westen betrieben werden, ist viel stabiler. Es gibt da keine Partei- und Politkommissare, die Mannschaft zu unangemessenen Handlungen drängen würden. Ich war ja selbst Schichtleiter und Sicherheitschef. Es gab nie irgendjemanden, der versucht hat, mich zu einer wirklich unsicheren Handlung zu drängen. Und wenn, dann hätte ich das nicht akzeptiert. Das ist im Westen ein solcher Gau wie in Tschernobyl.
Sagt der Kerntechniker Manfred Haferburg, der heute als Berater für Kernkraftwerke weltweit arbeitet. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sie hören 1820, das Abendjournal im Kontrafunk. Vor 5 Jahren um diese Zeit, da wurde die Welt durchgeimpft. So war zumindest der Plan der Regierenden. Hat nicht ganz geklappt. Allein in Deutschland entzogen sich Millionen der Corona-Impfung, weil sie den schnell entwickelten, nicht erprobten mRNA-Vakzinen nicht trauten. Und von denen, die sich die Spritze geben ließen, haben Hunderttausende Nebenwirkungen gemeldet, Zehntausende davon sogar schwere. Doch vor Gericht hatten die Kläger meist wenig Chancen, eine Entschädigung zu erhalten. Die Klagen wurden in der Regel abgewiesen, weil ein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung schwer nachweisbar war. Der Rechtsanwalt Tobias Ulbrich, dessen Kanzlei zahlreiche Impfopfer vertritt, sieht jetzt allerdings einen Hoffnungsschimmer. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs von März könnte einen Wind of Change in der deutschen Richterschaft herbeiführen. Guten Abend, Herr Ulbrich.
Ich grüße Sie. Schönen guten Abend.
Herr Ulbrich, Sie waren in dieser Woche wieder zu verschiedenen Prozessen quer durch Deutschland unterwegs und danach haben Sie sich auf X sehr optimistisch geäußert, dass sich da gerade etwas ändert in der Behandlung der Impfopfer durch die Gerichte. Was ist da passiert?
Ja, als Ausgangsbasis gab es zunächst einmal die vom Oberlandesgericht Koblenz geprägte Rechtsprechungslandschaft, dass es ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis Kraftfiktion gäbe, nämlich der bedingten Zulassung und der Gremienentscheidung der CHMP. Und diese wurde zum Anlass genommen, als sachverständiges Zeugnis als Ersatz dann zu nehmen und damit eben zu antizipieren, dass damit eben ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis bestünde und damit auch die Klagen scheiterten. Es war also nicht die Kausalität,
Herr Ulbrich, die bisher... Ich glaube, unsere nicht juristisch unbedingt gebildeten Hörer, die haben gerade Bahnhof verstanden. Wir müssen das ein bisschen, ein bisschen runterbrechen, ein bisschen einfacher erklären, glaube ich. Können Sie es ein bisschen menschlicher erklären?
Wir haben, um Ansprüche durchzubekommen, das Arzneimittelhaftungsrecht. Und das Arzneimittelhaftungsrecht sagt, dass letztendlich derjenige, der durch einen Impfstoff einen Schaden erlitten hat, Schadenersatz bekommen soll. Dieser Schadenersatz bekommt er aber dann nicht, wenn im Übrigen die meisten jedenfalls einen großen Nutzen davon hatten und nur ganz, ganz wenige sozusagen einen Schaden, und das nennt man eben positives Nutzen-Risiko-Verhältnis. Und das ist eben ein entsprechender Ausnahmetatbestand und dieses negative Nutzen-Risiko-Verhältnis, das müssen eben die Geschädigten darlegen, man höre und staune. Und genau dafür ist es eben erforderlich, dass die Hersteller Auskünfte erteilen. Und damit befasste sich der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 9.3.2026 und hat dort die Rechte der Geschädigten gestärkt, indem er gesagt hat, dass ein Auskunftsanspruch bereits besteht, wenn eine ernsthafte Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen Impfung und Schaden dargetan ist. Vorher war es die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Und damit sind die meisten Verfahren jetzt in den Genuss gekommen, dass eben der Auskunftsanspruch tatsächlich durchgeht. Damit begonnen hat das Landgericht Aurich als erstes eben gegen BioNTech diesen Auskunftsanspruch positiv auszuurteilen. Und wir hatten jetzt eben auch vor 3 Tagen am Mittwoch das Oberlandesgericht Hamm, dass sich eben auch dazu äußerte, dass es eine enge Verzahnung zwischen Hauptanspruch und Auskunft sieht, aber sich eben nicht gehalten sieht, diesen Auskunftsanspruch selbst auszuurteilen, sondern die Sachverhaltsaufnahme und die Tatbestandsaufnahme obliege dem ersten Gericht, nämlich dem Landgericht Arnsberg.
Das heißt, man ist Sie sind zusammen mit anderen Anwälten, die sich um Impfopfer vertreten, sind da einen entscheidenden Schritt weitergekommen?
Genau. Wir haben jetzt eine Rechtsprechungslandschaft, die sich gerade dreht. Wir hatten unmittelbar nachdem das Urteil veröffentlicht worden ist, das jetzt auch in die BGHZ, also in die Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs eingehen wird, auch eine mündliche Verhandlung wieder bei diesem Senat beim Oberlandesgericht Koblenz. Und auch dieser Senat hatte sich zunächst einmal, das war wirklich ja Größe eigentlich des Senats, entschuldigt, dass sie es in der Vergangenheit übertrieben hätten, was eben die Anforderungen an die Darlegung etc. betroffen habe. Es hat jedenfalls insofern Größe gezeigt, dass der Senat zunächst einmal die eingeräumt hat, dass sie die Anforderungen an die Geschädigten zu streng gesehen hätten. Sie haben avisiert, dass jetzt nächste Woche dann in unseren Verfahren Teilurteile ergehen, also der Auskunftsanspruch durch den Senat selbst zugesprochen würde und dann eben im Senat die weitere Beweisausführung, das weitere Verfahren geführt wird. Das ist also etwas anderes als das, was jetzt das Oberlandesgericht Hamm für Nordrhein-Westfalen macht. Wichtig ist noch zu wissen, in Nordrhein-Westfalen haben wir alle Verfahren konzentriert auf nur ein Oberlandesgericht. Das ist durch eine Verordnung geschehen, sodass wir alle Verfahren, das sind etwa 250 Verfahren, die beim Oberlandesgericht Hamm zusammenlaufen. Deshalb hatte mich auch dieses erste Urteil besonders gefreut.
Sie haben gesagt, Auskunftsanspruch, also der jetzt quasi anerkannt werden muss von den Gerichten, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber was ist denn mit Schadensersatz?
Ja, die sind enge verzahnt, diese beiden Gesichtspunkte. Ich versuche es mal an einem Beispiel plastisch zu machen. Also alles das, was der Geschädigte nicht weiß und wissen muss, weil es nur der Hersteller weiß, muss der Hersteller liefern, damit der Anspruch letztendlich dann durch den Geschädigten begründet werden kann. Als Beispiel damals der Abgasskandal. Da war das Fahrzeug auf dem Prüfstand sauber und auf der Straße dreckig. Und damals hat eben auch der Bundesgerichtshof gesagt, ja, dann muss der Hersteller Auskunft darüber erteilen, warum das so ist. Und wenn eben der Geschädigte dort im Abgasskandal vorträgt, dass es dann eine illegale Abschaltvorrichtung sei und der Hersteller äußert sich nicht dazu, dann gilt dieses Tatbestandsmerkmal, nämlich der vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung, als zugestanden. Und so haben wir eine gleiche Entwicklung. Wir haben hier die Auskunftsansprüche, die sich auf das Tatbestandsmerkmal eben negatives Nutzen-Risiko-Verhältnis beziehen, aber auch auf die Fragestellung, ob eben der Stoff grundsätzlich geeignet ist, einen gesundheitlichen Schaden zu verursachen. Nämlich mehr muss man nicht darlegen im Rahmen der Kausalität, das wissen auch die wenigsten. Und für diese beiden Gesichtspunkte sind die Auskünfte unerlässlich. Also alles, was in der Pharmakovigilanz aufgenommen worden ist, alles, was der Hersteller anders produziert hat, ja, so der Stoff wurde ja für die Bevölkerung anders produziert als das, was im Zulassungsverfahren den Gegenstand der Betrachtung gebildet hat.
Der Wind dreht sich in der deutschen Justiz beim Thema Impfschäden durch die Corona-Impfstoffe. Das meint zumindest der Rechtsanwalt Tobias Ulbrich. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Dankeschön. Ihnen auch.
Hier ist 18:20, das Abendjournal im Kontrafunk. Die Sperrung der Straße von Hormuz, erst durch den Iran, dann durch die USA, hat enorme weltweite Auswirkungen. Durch Ölmangel wird zum Beispiel auch weniger Kerosin für Flugzeuge produziert. Die deutsche Wirtschaftsministerin Katharina Reiche sagte Anfang der Woche, die Versorgung mit Kerosin in Deutschland ist aktuell gesichert. Das klang erstmal beruhigend. Aber gleichzeitig steigen die Preise für Flugtickets, streichen Airlines Flüge oder legen sie zusammen, steuern wir vielleicht doch auf eine Kerosinmangellage zu? Ist der Urlaub in Griechenland, Ägypten oder auf Bali gefährdet? Und was hat es mit dieser merkwürdigen Häufung von Raffineriebränden weltweit in den letzten Wochen auf sich? All das wollen wir jetzt besprechen mit dem Auto- und Energiefachmann Oliver Lauter. Guten Abend.
Hallo und einen schönen guten Abend.
Herr Lauter, Wirtschaftsministerin Reiche hat ihre Aussage, dass Kerosin sicher sei, damit begründet, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern den Vorteil einer diversifizierten Raffineriestruktur habe. Was heißt denn das?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden, was sie damit meint. Unter dem Strich geht es aber auch gar nicht darum, ob wir genug Kerosin haben, sondern ob weltweit genug Kerosin zur Verfügung ist. Sie müssen sich das so vorstellen, dass zum Beispiel Australien hat jetzt nur noch für 27 Tage Kerosin. Und wenn jetzt die Lufthansa 10 Flieger nach Australien schickt und die bleiben da stehen, dann kommen die auch nicht wieder zurück. Und aus dem Grund kann man den Kerosin- und Kraftstoffmarkt nicht nur auf ein Land beschränken, sondern muss es eben weltweit anschauen. Und ich weiß nicht, was sie damit meint. Ich kann nur sagen, dass derzeit eine Transformation stattfindet, dass Raffinerien geschlossen werden, umstrukturiert werden oder eben runtergefahren werden. Und das spricht also viel dagegen, dass das gar nicht stimmt, dass Deutschland sicher ist, was Kraftstoff und Kerosin angeht.
In Deutschland wurden ja auch schon Raffinerien geschlossen, zum Beispiel die Shell-Raffinerie in Köln-Wesseling. Die hatte ja jahrzehntelang Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin produziert. Vor einem Jahr wurde diese Anlage abgeschaltet. Was war da eigentlich der Grund und welche Auswirkungen hatte das aus von Köln-Wesseling auf die Kraftstoffmärkte?
Wir haben vier große Player, was das Thema Kraftstoff und Raffinerie angeht. Das ist Shell, BP, Eni und Total Energy. Und alle drei sind Mitglieder der Internationalen Energieagentur und haben als Ziel Zero CO2 Emission Assets. Das heißt, der komplette Ausstieg aus Öl und Gas. Und der Prozess des Schließens hat vor allen Dingen die Ursache, neben geringerer Nachfrage, dass man Teil der Roadmap ist, Gas und Öl komplett abzuschaffen, also Teil der Transformation. Das ist einfach ein Teil der Strategie, dass man eben kein Öl und Gas mehr anbieten möchte.
Wie sieht es in Österreich und der Schweiz aktuell aus? Hat man dort noch genügend Benzin, Diesel, Kerosin?
Es gibt ja die sogenannte Grundregel der Mitglieder von der Internationalen Energieagentur, die sollen eigentlich alle für 90 Tage also Kerosin und Diesel bunkern für Notfälle. Also Platz 1 ist, glaube ich, Japan, die 131 Tage lang oder für 131 Tage lang noch Sprit haben, wenn alles ausfällt. Das ist im Moment aktuell ins Wanken geraten, weil damit die Chaos-Theorie nicht eingerechnet wurde. Das heißt, das ist nur, es gibt keinen Sprit mehr aus irgendwelchen Gründen und dann haben wir noch für 90 Tage Kerosin und Benzin und Diesel. Aber da ja eben aktuell so viele Havariefälle an Raffinerien weltweit stattfinden, wir den Krieg im Iran haben und es Sabotagen auf Pipelines gibt, ist das Öl natürlich viel schneller alle, weil eben nichts mehr nachgeliefert wird.
Die aktuelle Ölkrise oder auch Kerosinkrise, welchen Anteil daran hatten der Irankrieg und die Sperrung der Straße von Hormuz?
Was so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden ist, es gibt eine ganz neue Pipeline, die Petroline, die durch 1200 Kilometer durch Saudi-Arabien führt, aufs Festland. Und die fördert allein schon 30% an dem Ölbedarf. Das heißt also, es sind gar nicht 100% weltweit weg, sondern 30% liefert alleine schon diese Pipeline. Und da muss man eben auch dazu sagen, dass die Hauptprotagonisten diese Krise von Hormuz eigentlich jetzt mittlerweile ganz attraktiv finden, indem die Mühle spielen. Na, das heißt also, die Straße wird geschlossen und es wird teuer Öl verkauft, die Straße wird aufgemacht, es wird billig Öl eingekauft, die Straße wird geschlossen, es wird wieder teuer Öl verkauft. Und das gefällt dem Iran und das gefällt natürlich auch Saudi-Arabien, das gefällt eigentlich auch den Amerikanern. Und deswegen wird halt auf Kosten der Verbraucher im Moment Spritmühle gespielt.
Das heißt, die Empörung über die Schließung der Straße von Hormuz ist nur gespielt?
Die Ursachen sind ja ganz andere. Wir haben weltweit gar nicht zu wenig Öl. Es gibt Öl in Massen. Das sieht man auch daran, dass der Ölpreis ja gegenüber 2025 fast schon gesunken ist oder zumindest stagniert. Er ist gar nicht teurer geworden. Das Endprodukt ist teurer geworden. Und das Endprodukt, nämlich Benzin, Diesel, Kerosin, ist teurer geworden, weil ich weltweit Raffinerien schließe, weil es weltweit Sabotageakte auf Pipelines gibt weil weltweit aus unerfindlichen Gründen Raffinerien in die Luft fliegen. Also das heißt, es ist eine Verknappung von Diesel, Benzin und Kerosin, aber nicht von Öl.
Also in letzter Zeit gab es tatsächlich etliche Meldungen über Brände in Raffinerien. Es gab Unfälle, Explosionen in Ölhafenanlagen. Passiert sowas vielleicht einfach, wenn man mit Öl oder Gas umgeht, oder gibt es da schon eine Auffälligkeit?
Also von der Wahrscheinlichkeitsrechnung kann natürlich immer was passieren, aber ein Anstieg von 1800% von Havariefällen weltweit ist schon absolut unrealistisch, also dass sowas zufällig ist. Also wir haben alleine in den letzten 6 Wochen 20 Raffinerieexplosionen weltweit. Die letzte war am 23.04. in Texas mit Evakuierung, davor am 20.04. in Indien, in Rajasthan, und zwar genau 24 Stunden vor der Einweihung durch den Premierminister ist das ganze Ding in die Luft geflogen. Also ich glaube da ehrlich gesagt nicht an Zufälle. Also wenn vielleicht mal so 5 oder 10% mehr sind in einem Jahr oder weniger, aber 1800% mehr Unfälle und zwar mit Totalverlust der Raffinerie, daran glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Wann hat diese auffällige Serie, von der Sie jetzt sprachen, angefangen?
Also nach den Listen, die mir vorliegen, hat die Serie angefangen Ende Februar, Anfang März 2026. Und zwar die Raffinerie Esmeraldas in Ecuador ist durch einen angeblichen technischen Defekt hochgegangen. Es wurde ein 60-Tage-Notstand ausgerufen und danach kann man sagen, ist eigentlich fast jeden Tag geht ein Ding hoch.
Ist das weltweit, also auf allen Kontinenten, oder sind einige Länder besonders betroffen?
Nee, das ist weltweit. Also ich kann da kein Muster erkennen. Das ist Indien, das ist USA, das ist Australien, das ist, auch in Deutschland hatten wir übrigens Havariefälle. Also da, man kann nicht sagen, dass es auf ein Land begrenzt ist, sondern weltweit scheint es eine Anhäufung von Raffineriehavarien zu geben.
Und gibt es darüber Berichterstattung in dem Sinne, dass jemand diese Zusammenhänge sieht, also das ganze Muster sieht?
Also die Berichterstattung ist immer nur im Einzelfall und nur wenn man natürlich zum Beispiel über KI oder über Google sucht, wie viele Fälle gab es denn und welche Raffinerien sind seit 2025 explodiert, dann kommt man auf eine Zusammenfassung. Aber aktuell ist es ja so, wenn wir uns zum Beispiel heute Morgen den Titel von Bild Online angucken, Heidi Klum hat Kim Kardashian gewonnen, Söder isst jetzt auch Pizza und wir haben den 17-Cent-Deal der Bundesregierung durch. Das sind ja alles Quatschnachrichten. Also, dass sowas zusammengefasst wird, gibt es nirgendwo. Wir werden halt zugehäuft mit Quatschnachrichten, während halt im Hintergrund die komplette Öl- und Gasversorgung sabotiert oder geschlossen wird.
Welche Ereignisse waren aus Ihrer Sicht die schwerwiegendsten, was Energieanlagen betrifft, in den letzten Wochen?
Also natürlich das Schwerwiegendste ist Nord Stream. Da darf man eben auch nicht vergessen, es gibt dazu einen politischen Hintergrund bei dieser Internationalen Energieagentur. Und zwar sind da eben Zahlen ein, größter Einzahler USA, Deutschland zweitgrößter, glaube ich, und Japan. 32 Länder sind da aktiv. Wer sind die Sponsoren dahinter? Das sind eben Total Energy, Shell und BP. Und bevor es Nord Stream 2 gab, also bevor das explodiert ist, hatte eben Russland einen Marktanteil von Gas von 52%. Dann wurde der Wettbewerber Russland, warum auch immer und von wem auch immer, unter welchem Motiv auch immer, ausgeknipst. Und plötzlich haben jetzt Shell, BP und Total Energy 10% Marktanteil, was LNG angeht. Also das heißt, diese ganze LNG-Nummer, die ja Jahre schon vorbereitet gewesen sein muss, wäre ohne die Explosion von Nord Stream 2 gar nicht sinnvoll gewesen, weil die eben viel zu teuer gewesen wären. Und die Gazprom zum Beispiel, die waren nie Mitglied dieser Internationalen Energieagentur. Jetzt muss man gucken, wer steckt dahinter. Und zwar Fatih Birol. Das ist der ehemalige Leiter der OPEC, der erdölfördernden Länder, also dem Erdölkartell. Und er hat ein komplettes Konzept zur Transformation entwickelt, was durchgesetzt werden soll, eben komplett Autoverbot, komplett Gas- und Ölverbot, komplette Transformationen auf Zero-2-Emission-Assets hatten wir eben gerade schon. Und davon profitieren zufällig nur die Mitglieder Shell, BP, Eni und Total Energy, die sehr erfolgreich ihren einzigen Wettbewerber, nicht Gazprom, oder das russische Gas hatte 52% Marktanteil, ausgeknipst haben. Ist Teil der Transformation, würde ich sagen.
Und wie arbeitet diese internationale Energieagentur mit der EU zusammen? Gibt es da ein Zusammenspiel?
Ja, also die, also laut Internet arbeitet die Internationale Energieagentur sehr eng mit dem EU-Kommissar für Energie und Wohnungswesen zusammen, dem Herrn Dan Jørgensen. Dan Jørgensen war vorher dänischer Minister für Entwicklungszusammenarbeit und globale Klimapolitik und hat eng zusammengearbeitet mit der Bill und Melinda Gates Stiftung, die sich wiederum für das Thema Transformation und Zero CO2 und Klimawandel einsetzen. Und wenn man jetzt mal matcht, was der aktuelle EU-Kommissar Dan Jørgensen fordert, angeblich als Sofortmaßnahme, dann ist das identisch zu dem, was auf der Homepage der Energieagentur steht. Nämlich er empfiehlt Carsharing, er empfiehlt Homeoffice, er empfiehlt keine Steuersenkung für Treibstoff. Das muss ich mal vorstellen. Also irgendwie diese 17 Cent, also 25,50 Euro pro Autofahrer, die jetzt Herr Merz toll verkündet hat, das will die EU-Kommission gar nicht, sondern die will gar keine Steuersenkung auf Treibstoff, um eben die Transformation zu erneuern. Und eben gleichzeitig möchte man den beschleunigten Ausbau von erneuerbaren Energien. Und das, was der EU-Kommissar Dan Jørgensen fordert, ist identisch, was als mittelfristiges Programm auf der Homepage von der Internationalen Energieagentur steht, also vom Ölkartell.
Also ich selbst habe immer eine gewisse Scheu, hinter allem einen Plan oder gar eine Verschwörung anzunehmen. Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, die vielen Unfälle, Brände, Explosionen jetzt an Energieanlagen weltweit, das hat alles was miteinander zu tun?
Das wird man ganz schwer beweisen können. Ne? Also für sich genommen sind ja alles Einzelfälle. Das, was sicher ist, ist, dass es genau diejenigen Profiteure sind, die an der Transformation arbeiten. Das heißt also, es spielt wie die Sprengung von Nord Stream 2 allen Mitgliedern der Internationalen Energieagentur in die Hände, die ja die totale Transformation wollen. Das heißt auch das totale Verbrennerverbot bis 2050. Also egal, was wir hier sagen, vom Verbrenner aus, ist alles Quatsch. Die Hauptakteure fordern eben genau das Gegenteil. Und man darf nicht vergessen, Deutschland zahlt ja ein in die. Das heißt, wir zahlen selber in eine NGO oder in eine Agentur ein, die selber forderte, das Verbrennerauto abzuschaffen. Also deswegen können da auch nie große Ergebnisse drin vorkommen. Das Thema ist also, Nord Stream muss ja auch jemand geplant haben. Und der Nutznießer sind halt eben die Mitglieder der Internationalen Energieagentur, die einfach einen Wettbewerber komplett ausgeknipst haben. Na, und das Gleiche ist halt eben auch wie die Spritmühle von Hormuz auf Spritpreis, Sprit kaufen zu Sprit verkaufen. Das wird man nie beweisen können, ob es da einen Plan hinter gibt. Was man aber beweisen kann, ist die Strategie sowohl der EU-Kommission, die Strategie von BlackRock, einem der größten Einzahler von WEF, World Economic Forum, und auch einer der größten Kooperationspartner dieser Internationalen Energieagentur. Und das heißt, komplette Transformation bis 2050 und Öl und Gas komplett verbieten. Also das sind definitiv, also alles, was jetzt passiert, passt eins zu eins in die Strategie dieses Klimakartells.
Wobei man ja sagen muss, Russland wurde nicht einfach ausgeknipst als Energielieferant, sondern es gibt Sanktionen gegen das Land, weil es eben halt Krieg führt in der Ukraine.
Ne? Ja, aber was meinen Sie denn, wer die Sanktionen besprochen hat? Die Sanktionen haben besprochen die Internationale Energieagentur zusammen mit dem EU-Kommissar Dan Jørgensen. Die beiden haben zusammen die Sanktionen besprochen. Da fragt man sich eben auch, wieso eine Internationale Energieagentur Sanktionen gegen Russland beschließen kann. Also die dürfen doch eigentlich politisch gar keinen Einfluss nehmen. Aber die haben politisch ein, das ist auch im Internet nachvollziehbar, die beiden Experten haben gemeinsam beschlossen, die Sanktionen gegen Russland. Ja? Und belegen wird man nichts, aber es spielt auf jeden Fall in die Karten. Und wieso muss eine internationale Energieagentur Sanktionen gegen Russland beschließen? Das geht die doch gar nichts an. Also nämlich, da sind ja auch USA, nicht nur USA, sondern auch Japan, insgesamt 32 Ländern. Was haben die mit der Ukraine zu tun? Also erstmal vordergründig doch gar nichts.
Nun hatte ich eingangs die Frage gestellt, ob unsere Flugreisen im Sommer noch sicher sind. Herr Lauter, was meinen Sie?
Es kommt darauf an, wann Sie in Urlaub fliegen möchten. Wenn Sie jetzt fliegen, auf jeden Fall kein Problem. Ansonsten gebe ich Ihnen jetzt mal die aktuellen Lagerbestände nach Tagen und Regionen durch. Also Europa hat noch Kerosin für 42 Tage. Das also in 50 Tagen würde ich jetzt nicht mehr verreisen. Die Schweiz hat noch für 72 Tage Kerosin, also Nummer 1 in Deutschland, vielleicht mit einer Schweizer Airline fliegen. Deutschlands Kerosin reicht rein rechnerisch noch für 44 bis 45 Tage. Japan nur für 23 Tage. Asien ist ja sowieso ein Riesenproblem. Und das heißt, aktuell, wenn fliegen, dann innerhalb der nächsten 14 Tage und kein Urlaub buchen ohne Reiserücktrittsversicherung.
Sagt der Auto- und Energiefachmann Oliver Lauter. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Gerne, schönen Abend.
Wir haben ja gerade von Oliver Lauter gehört, wie ernst die Situation in Sachen Energiekrise ist. Aber es gibt Politiker, die haben wirklich Wichtigeres zu tun in diesen Tagen. Die müssen zum Beispiel einem Wahl nahe sein, auch über Nacht. Der Buckelwahl Timmy sagt viel über Deutschland aus und über die SPD, meint Oliver Brendel.
Der deutsche Journalismus ist heute das, was man früher die schiefe Bahn nannte. Zwielichtige Gestalten ohne Fortune, Moral oder Geschick geraten auf diese schiefe Bahn, oft nachdem sie in anderen Berufen oder an der Uni gescheitert sind. Die schlimmsten von ihnen rutschen in den Qualitätsjournalismus ab und arbeiten dann mit Leibeskräften daran, die deutsche Gesellschaft nach ihrem jämmerlichen Abbild zu formen, sodass wir bald nur noch zwielichtige Gestalten ohne Fortune, Moral oder Geschick in diesem Land haben. Der Begriff Journalist ist komplett entwertet. Genau wie so viele andere Begriffe. Demokratie, Made in Germany oder deutsche Tugenden. Journalisten waren mal wer. Sie gehörten zur intellektuellen Elite, hatten Ehre und Moral, wollten berichten und nicht berichtigen, schützten ihre Quellen und ein bisschen auch die Demokratie. Und heute? Ideologische Dummköpfe, die Moral für Intellekt halten und die am liebsten selbst ihren Pronomen Masken aufsetzen würden. Keinen Cent mehr für Spiegel, SZ oder den ÖRR. Nie mehr werde ich freiwillig diesen schändlichen und minderwertigen Leichtfußmatrosen mein schwer verdientes Geld hinterherwerfen. Und Sie sollten das auch nicht tun. Und wissen Sie, was Sie ebenfalls lassen sollten? Jemals wieder die SPD zu wählen. Till Backhaus, der SPD-Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, hat neulich auf einem Fischerboot übernachtet. Er wollte in der Nähe von Timmy bleiben, dem Wal, den die tierquälenden Tierschützer einfach nicht sterben lassen wollen. Die ganze Nacht hat der kleine Till seinen Timmy beobachtet und insgesamt nur 2 Stunden geschlafen. Was man halt so macht, wenn Landtagswahlen anstehen. Am 20. September wird dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Haben Sie jemals von einem Minister gehört, der auf der Intensivstation neben einem Messeropfer übernachtet hat? Oder dem Opfer einer Gruppenvergewaltigung? Neben einem sterbenden Polizisten, der im Dienst verletzt wurde? Nein, ich auch nicht. Und das macht die Heuchelei eines Herrn Backhaus so unfassbar ekelhaft. Was muss man für ein Pharisäer sein, um zu einer dermaßen durchschaubaren und berechnenden PR-Aktion zu greifen? Wie viel Menschenverachtung muss man in sich tragen, um Pseudo-Empathie als Kalkül einzusetzen? Und es zeigt mal wieder eklatant, dass diese linken Gutmenschen alles sind, aber auf keinen Fall gute Menschen. Aber wenn wir gerade von Timmy dem Wal sprechen, haben Sie gewusst, dass es inzwischen für 19,99 € Walsekt gibt? Das ist leider kein Scherz. Die Sektkellerei J. Oppermann bietet diesen Sekt in ihren Online-Shop an und setzt damit diesem ganzen Wahlwahnsinn die Krone auf. Timmy der Wal, der sich diesen Namen nicht selbst gegeben hat, deckt schonungslos auf, woran die Bundesinsolvenz Dummdödelland so nachhaltig krankt. Erstens an atemberaubender Heuchelei. Tonnenweise frisst dieses Land jeden Tag Tierleichenstücke und kein Hahn kräht danach. Aber ein Wal, der zum Sterben an die Küste kommt, versetzt die woken Lobotomieopfer zu Tausenden in eine nachhaltige Psychose. Zweitens zeigt uns Timmy gleißend hell, wie dilettantisch das Land der Dichter und Denker, der Ingenieure und Patente inzwischen geworden ist. Gefühlt darf an dieser Walrettung jeder teilnehmen, der irgendwann einmal eine Fischsemmel in der Hand gehalten hat. Permanent müssen Experten aus der ganzen Welt eingeflogen werden, weil wir nicht mal mehr in der Lage sind, einen Wal ins tiefe Wasser zu ziehen und die Rettungsversuche scheinen sich Annalenas Kinder im Vollsuff ausgedacht zu haben. Und drittens zeigt uns der lebensmüde Wal auch mal wieder, dass es in diesem Land keine Journalisten mehr gibt, sondern nur noch emotionale Wokisten, denen beim Schreiben ihrer Artikel dicke Krokodilstränen der Selbstergriffenheit in die Tastatur tropfen wegen eines Wals. Tausende dahingemetzelte Kinder in katastrophalen Kriegen interessieren die Journalisten in unserer Demokratie allerdings weniger. Aber Timmy hat noch etwas aufgedeckt und das ist nicht ohne Risiko. Und zwar, wir können uns unsere gesamte Kriegstüchtigkeit komplett sparen. Putin muss uns überhaupt nicht angreifen. Russland könnte uns einfach überrennen, ohne auch nur einen einzigen Schuss abfeuern zu müssen und ohne auch nur einen einzigen Soldaten zu schicken, geschweige denn eine Drohne. Onkel Wladimir könnte uns mit 5 bis 6 Walen komplett ausnocken. Und ich meine nicht die Walen mit einem Haar in der Mitte, bei der die deutschen Schlafschafe ja sowieso immer nur den eigenen Untergang wählen, sondern die Meeressäugetiere. Ein 30 Timmys, strategisch klug platziert, und die Bundesinsolvenz Grönemeyerland wird innerhalb kürzester Zeit kollabieren. Millionen von ultrabösen, kognitiv teilmöblierten Gutmenschen würden vor lauter Aufregung keinerlei Nahrung mehr zu sich nehmen können und binnen Tagen zu schwach für jegliche Verteidigung sein. Der Rest würde weinend an die Küsten pilgern und sich dort auf Luftmatratzen möglichst nah an den Wal ranpaddeln. Deutschland wäre sofort verteidigungsunfähig und würde die russische Übernahme wahrscheinlich wochenlang nicht einmal bemerken. Also, je nachdem, wie es den Walen ergeht. Aber russische Wale werden natürlich extrem perfide vorgehen und sich immer wieder mit Absicht festschwimmen. Was mich gerade ein wenig über unseren aktuellen Timmy nachdenken lässt. Wissen Sie noch, als wir von diesen unzähligen, völlig unsichtbaren russischen Drohnen angegriffen wurden? Naja, vielleicht waren das ja auch Deepfake-Drohnen, wie die Geschichten von Colleen Erfantes. Aber Timmy kann man ja wenigstens sehen. Hat sich denn irgendeiner dieser professionellen Tierquäler auch nur einmal mit dem Wal unterhalten? Welche Sprache spricht der überhaupt? Eventuell ja moskauerisch. Ich meine, den Russen ist ja alles zuzutrauen. Die stehen ja auch in 0,0 vor Brandenburg. Frau Strack-Zimmermann hat sogar mal orakelt, dass bald russische Kriegsschiffe vor Manhattan gesichtet werden. Keine Ahnung, was die raucht. Aber vielleicht ihre eigenen Haare. Würde auf jeden Fall einiges erklären. In diesem Sinne, Ihr Oliver Brendel, der Medienfuzzi von YouTube. We'll be right back.
Und das war 1820, das Abendjournal für heute, Freitag, den 24. April 2026. Die Redaktion hatte Katharina Schmieder, an der Technik saß Marc Tegtmeier und die Musik hat Oliver Höhn ausgewählt. Ich hoffe, für Sie war was Interessantes dabei heute. Und wenn Sie den Kontrafunk unterstützen wollen, dann finden Sie alles, was Sie dafür wissen müssen, auf unserer Webseite. Und wenn Sie schon unterstützen, dann danken wir Ihnen dafür herzlich. Und natürlich auch danke fürs Zuhören heute. 18:20 gibt es dann am Montag wieder, dann mit Florian Machel am Mikrofon. Mein Name ist Romy Arndt. Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende.